Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht in der Offenbarung in Kapitel 14 und wir lesen die Verse 6 bis 20. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 20. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, und der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei gedrängt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Himmel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Ja, wo ist solch ein Gott? Wir danken dir, dass wir das zugesungen bekommen haben, auch an diesem Morgen, und damit mit diesem Satz zu dir kommen können, zu dir, unserem Gott, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, zu dir, unserem Vater. Du bist allmächtig, du bist der Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erde. Du hast auch unser kleines Leben in deiner großen, starken Hand. Du lenkst die Weltgeschicke. Du hast die großen Dimensionen der geistigen Welten im Blick. Alles dient dir. Alles dient dir. Und wir beten dich an diesem Morgen an. Komm aus unserer kleinkarierten, manchmal so dunklen, manchmal so engen, einmal so geistesarmen und geistlosen und gottlosen Welt, wieder neu in deine Gegenwart hinein und danken dir, dass es dich gibt. Und dass du dich uns geoffenbart hast und dass wir auf dem Boden deines Evangeliums, deines Wortes stehen dürfen, und dass du uns Glauben geschenkt hast, dass wir sagen dürfen: Abba, lieber Vater, danke für diesen Tag, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir uns einklinken dürfen, den großen Gottesdienst, der vor dir, dem Ewigen, stattfindet. Danke, dass du uns siehst, uns hier als Gemeinde, jeden Einzelnen diesen Gottesdienst mitverfolgt, wo auch immer. Herr, du hast uns im Blick, Anbetung sei dir. Und jetzt bitten wir dich von ganzem Herzen, dass an diesem Morgen dein Wort bei uns ankommt, dass es neben allem äußeren Hören und Verstehen zu einem inneren Bewegtwerden und Berührtwerden kommt durch das Wirken deines Geistes. Und das bitten wir nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder in ihrem Kindergottesdienst und wünschen uns von Herzen, dass sie dich finden. Und dann nehmen wir die ins Visier, fürbittend ins Visier, die in diesen Tagen ganz besondere Not und Schwierigkeit sind über all dem Wasser, denken ganz besonders auch an deine Leute. Bitten dich, dass über all dem sie deine Hilfe, deine Bewahrung, deine Segnungen erfahren und deine Hilfe ganz praktisch auch erleben können. Und dann nimm unser Land in deine Gnade hinein und schenke es, dass Menschen zum Glauben finden. Und du noch von anderen, noch von mehr Menschen in diesem Land die Ehre bekommst, die allein dir gebührt. Leg deinen Segen auf dein Volk. Wir wünschen Jerusalem Glück und danken dir, dass du unser Gott und Herr bist, unser geschichtssetzender, zukunftsschaffender Gott. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Wir beten dich an, denn du bist groß. Amen.
Als wir vor 2 Monaten in Israel waren, da hat unsere Reiseleiterin uns folgende Geschichte von einem anderen Reiseleiter erzählt. Er war mit seiner Gruppe auch in Jerusalem unterwegs und war ein bisschen knapp dran von der Zeit. Und sie hatten eigentlich auf dem Programm noch den Besuch des Grabs Samuels etwas außerhalb von Jerusalem. Und weil die Zeit so knapp war, hat er sich gesagt, ach, ich zeig denen, die haben doch eh keine Ahnung, irgendein Grab aus der Zeit. Und dann sage ich einfach, das ist das Grab Samuels, da haben sie was gesehen und fertig, Punkt, abgehakt. Hat er auch gemacht und sie sind da rumgestiefelt. Aber das Problem war, da war eine in der Gruppe, die kommt dann auch auf ihn zu und sagt, sagen Sie mal, ich war schon mal beim Grab Samuels, aber das sieht hier so ganz anders aus. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Worauf er schlagfertig, typisch jüdisch möchte ich fast sagen, antwortet, ja, 1. und 2. Samuel. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, da muss man ja nun wirklich sehr biblisch hinterm Mond leben, um das nicht zu durchschauen, aber ich weiß nicht, wie viele von Ihnen etwas zu Offenbarung 14, 6 bis 20 hätten sagen können, wenn man sie so mal gefragt hätte, was steht denn da, ob sie da überhaupt was zustande gebracht hätten. Das ist ja ein Text, über den man eigentlich so gut wie nie etwas hört. Jetzt wird es ja richtig ernst, so langsam in der Offenbarung. Wir haben die Siegel, die Posaunengerichte schon hinter uns gebracht, die Posaunen sind schon geblasen, aber jetzt kommt die letzte ganz, ganz große Gerichtswelle mit den 7 Zornschalen, von denen es dann auch heißt, dass in ihnen der Zorn Gottes vollendet wird. Das hat ja auch schon was Tröstliches, irgendwann ist vorbei, der Zorn Gottes wird vollendet. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. In Kapitel 15 werden sie vorbereitet, in 16 werden sie ausgegossen. Und jetzt haben wir in 14 so einen Einschub. Wir haben ja mit den 144.000 im Himmel schon einmal angefangen, dieser, wie es manche sagen, Pausensituation innerhalb der Darstellung der Offenbarung. Und jetzt haben wir lauter Engelbotschaften. Haben Sie es gemerkt? Lauter Engelbotschaften. Da kommen so viele Engel vor, dass manche gesagt haben, das 14. Kapitel, das ist ein richtiges Engelkapitel. Es dreht sich jetzt immer alles schneller. Der Wahn greift immer mehr um sich. Der Endzeitwahn treibt die Menschen immer mehr in die Feindschaft Gottes. Es gibt ja ein bekanntes Bild von Botticelli, der 1490 Dantes Inferno illustriert hat. Und da hat er diesen Höllenschlund gezeichnet. Ich hoffe, Sie können sich das vorstellen. Mit meinem Finger versuche ich das nachzuvollziehen. Es fängt also spiralförmig oben an, recht weit. Und je mehr es nach unten geht, desto enger und desto schneller geht's, ja? Also wir haben als Kinder immer früher bei der Badewanne das Wasser auslief, da haben wir immer noch mit dem Strudel gespielt, ja? Am Schluss dreht sich's immer schneller, es wird immer verrückter, der Sog wird immer größer, bis man im Abgrund ist. Das ist die Situation zur Zeit des Endes. Die Menschen verstocken sich immer mehr und trotz härtester Gerichtsschläge kehren sie nicht mehr um. Es gibt übrigens auch, bevor man in der letzten Zeit ist, manchmal einen unguten Sog in eine Sache hinein, die nichts taugt. Wo sich die Dinge auch immer mehr überschlagen und man in einen Strudel, der nach unten führt, kommt. Das passiert auch mit den Menschen, mit der ganzen Menschheit, jedenfalls mit dem größten Teil der Menschheit in den letzten Tagen. Und statt dass sie umkehren, und Gott ruft ja immer wieder hinein, dass sie umkehren sollen, lästern sie vielmehr den Ewigen. Wir nehmen nur mal beispielhaft Offenbarung 16, Vers 9, da sind wir mitten in den Zornschalen, die vierte Schale ist ausgegossen worden. Und dann heißt es, und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und lästerten den Namen Gottes. Statt umzukehren, lästern sie den Namen Gottes. Sie kehrten nicht um, ihm die Ehre zu geben. Und schauen wir uns mal die einzelnen Engelbotschaften an. Ich versuche das wirklich flott zu machen. Und der Mahnung einer Haustochter, die sie ausgesprochen hat, beim Betreten des Gottesdienstraumes auch Rechnung zu tragen. Sie hat gesagt, Herr Wörth, bitte nicht so lang. Bitte nicht so lange. Das ist also ihr Wunsch für diesen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob der Herr den erfüllen wird, aber ich bemühe mich. Denn wir wollen ja auch diese Engelbotschaft nicht so breit treten. Aber Achtung, es ist Wort Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Und ein Wort, das wir zu beachten haben. Und so schauen wir uns nochmal den ersten Engel und seine Handlung, seine Botschaft an. Das fängt schon sehr seltsam an. Vers 6, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Man könnte auch übersetzen, er fliegt am Zenit. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Kuppel hätten, am höchsten Punkt, er kann von allen gesehen und gehört werden. Er fliegt am Zenit und er hatte ein ewiges Evangelium zur Verkündigung denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasserquellen. Er hat ein ewiges Evangelium. Eine seltsame Formulierung, aber wenn man einfach mal den Grundbegriff vom Evangelium nehmen, das heißt, er hat eine gute Botschaft. Und mitten in diese Gerichtszeit hinein hat einer eine gute Nachricht. Evangelium, darauf haben wir ja schon hingewiesen, ist eigentlich von der Antike her im Griechischen die Botschaft vom Sieg. Genau genommen die Botschaft an die Bürger einer Stadt, dass sie besiegt sind und sich jetzt dem Sieger zu unterwerfen haben. Eine gute Botschaft. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Es ist die Warnung vor dem kommenden Gericht. Es ist der Aufruf zur Umkehr zum lebendigen Gott. Und gerade dieses ewige Evangelium hat auch in der Kirchengeschichte und in der Auslegungsgeschichte immer wieder Resonanz gefunden. Das hat einfach die Ausleger beschäftigt. Man hat etwa in der Reformationszeit Martin Luther gesagt, das ewige Evangelium, das ist das Evangelium, das Gott durch die Reformation auch nochmal verkündigen lassen hat. Die Reformation hat er dann mit dem Engel gleichgesetzt. Und die Anhänger Luthers sind noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben gesagt, ja, das ewige Evangelium, das ist das Gnadenevangelium, das Gott durch Luther neu auf den Leuchter gestellt hat. Und dann haben sie gesagt, und Martin Luther ist dieser Engel. Und die Calvinisten haben dann ein bisschen später gesagt, Calvin ist dieser Engel. Aber es geht ja um ein endzeitliches Ereignis. Es geht um eine Sache, die vor allem in der letzten Zeit ihre Erfüllung finden wird. Und wir fragen uns, immer gut, wenn man die Schrift fragend angeht, kann man nur Mut machen. Gott hat gar keine Angst vor unseren Fragen. Gott hat überhaupt keine Angst vor unseren Fragen. Kannst ihm alles sagen. Er weiß sowieso alles, was dich bewegt. Alle Kritik, alles, mit was man nicht klarkommt, alles, was einem widersprüchlich erscheint. Man kann Gott alles sagen, man kann Gott alles fragen. Und wir fragen uns, was ist das ewige Evangelium? Wem gilt es? Gibt es eigentlich einen Gegensatz zwischen dem apostolischen Gnadenevangelium und dem hier geschilderten ewigen Evangelium? Da ist schon mal wichtig festzuhalten, dass dieses Evangelium als Ursprung Gott selber hat. Es ist nicht das Evangelium des Engels. Es ist die Botschaft Gottes, die er durch einen Engel ausrichten lässt. Das ist ein Riesenunterschied. Der Ursprung dieses Evangeliums ist bei Gott selber zu suchen. Es scheint universal, zeitlos und immer gültig zu sein. Eine Botschaft Gottes für alle Menschen zu allen Zeiten. Und es enthält eine Grundbotschaft, die immer gilt. Kehrt zu Gott um und ehrt ihn. Das galt immer, das wird immer gelten. Und insbesondere in der letzten Zeit wird dieser Aufruf, dieses, ich will es mal so nennen, Grundevangeliums, dieses Minimalevangeliums besondere Bedeutung erlangen, wenn die Menschen ja im Tier den Teufel anbeten. Und so heißt es dann auch, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, betet den an, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also dieses Grundevangelium, Gott, sich vor Gott zu demütigen, den Schöpfer anzuerkennen, zu akzeptieren, da ist nur ein Gott. dieses minimale Evangelium, das ist die Grundlage auch für das weiterführende Gnadenevangelium. Man muss die nicht mal unbedingt unterscheiden, aber wenn man sie unterscheiden will, dann könnte man sagen, damit fängt's an. Als ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich zunächst einmal akzeptiert, dass es überhaupt einen Gott gibt. Vorher habe ich das ja verneint. Und als ich akzeptiert habe, dass es einen Gott gibt, der sich in der Schrift offenbart, da habe ich angefangen, die Schrift zu lesen, um Menschen zu fragen, was die Schrift sagt. Und dann wurde ich durch das Wirken des Heiligen Geistes, über Brüder geschah das, dann hineingeführt in das Verständnis, was die Botschaft und die Sendung Jesu betrifft, was Kreuz und Auferstehung ist. Und dann durfte ich es fassen. Aber angefangen hat's. Ich habe mich vor Gott gebeugt und akzeptiert, es ist ein Gott und ihn möchte ich ehren. Und so ist dieses Minimalevangelium, dieses Grundevangelium, der Start sozusagen für die Menschen in jener schwierigen Zeit. Und die Aufforderung Gottes, fangt doch an, die Tür zum Leben zu durchschreiten. Und dann möchte ich euch weiterführen hin zu Jesus. So wird Gott geehrt. Und es ist frohe Botschaft, denn inmitten dieser furchtbaren, katastrophalen Zeit gibt es sozusagen noch einen Ausgang. In dieser Zeit, wo man meint, es ist alles nur noch dem Untergang geweiht, hat Gott immer noch die Chance und die Möglichkeit und gibt sie auch, dass man herauskommen kann, indem man sich vor Gott demütigt, vor Gott beugt. Allerdings muss man die Warnung schon ernst nehmen. Das ist schon eine ernste Sache. Ich denke immer noch an einen früheren Kollegen, der in seiner Alkoholsucht völlig versumpft ist im Laufe der Jahre. Und irgendwann war er auch gesundheitlich so am Boden, da hat ihm der Arzt gesagt, Herr Sowieso, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen weiter wie bisher, dann beerdigen wir Sie in einem Jahr, oder Sie lassen die Finger vom Alkohol und dann gucken wir mal, dass wir die gesundheitlichen Schäden einigermaßen eindämmen und Sie leben weiter. Das hat der Arzt nicht etwa gesagt aus Lieblosigkeit, sondern weil ihm der Mann wichtig war. Und das sagt Gott nicht aus Lieblosigkeit im ewigen Evangelium, sondern er sagt, so sieht's aus. Das ist die Tatsache. Diese Alternativen lege ich euch in dieser letzten Zeit vor. Und eigentlich legt er sie ja zu allen Zeiten vor. Du kannst ohne Gott leben und das Leben suchen und dabei doch verlieren. Und du kannst mit Gott leben und das Leben gewinnen. Das zweite Engel. Den können wir ganz kurz machen, das freut dann unsere Haustochter, denn der zweite Engel, der bringt etwas, was in den Kapitel 17 und 18 sehr ausführlich dargestellt wird. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Das wird hier plötzlich so eingeschoben und wird dann erst in Kapitel 17 und 18 wieder aufgegriffen, und das tun wir auch. Wir lassen das jetzt so liegen und wir greifen das dann, wenn wir noch im Verlauf des Jahres in die Kapitel 17 und 18, da wird ja ausführlich über die Hure Babylon gesprochen, kommen wieder auf. Zack, zack, zum dritten Engel. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme. Und Sie merken, wie ernst es Gott auch ist. Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild nimmt, und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder seine Hand, darüber haben wir gesprochen, Offenbarung 13 am Ende. Der wird von dem Wein des Zornes, der Leidenschaft Gottes trinken, der unvermischt, also pur, eingeschenkt ist in den Kelch des Zorns. Und das war im Mittelmeerraum ungewöhnlich, denn normalerweise wurde der Wein ja für alles Mögliche verwendet, aber er wurde in der Regel mit Wasser verdünnt. Und nun wird hier betont, der Wein wird pur, unvermischt, mit seiner vollen Wirkung eingeschenkt in den Becher Gottes. Dem Wein der Leidenschaft der Hurerei Babylons setzt Gott seinen Wein der Leidenschaft des Zornes entgegen. Und dann heißt es, der das tut, er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engel, vor dem Lamm. Der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Zeitalter zu Zeitalter. Sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen des Tieres seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Dem Grunde nach führt der dritte Engel nur aus, was der erste schon summarisch angekündigt hat. Gericht für die, die Gott nicht die Ehre geben und den Antichristen anbeten, ein furchtbares Gericht göttlicher Qualität. In dieser schrecklichen Zeit ist der Druck so groß, dass viele vom Glauben abfallen werden. Karl Merz, der in München gewirkt hat, sagt, das ist eins der ernstesten Worte der Schrift. Und das müssen wir auch mal so stehen lassen. Sie werden sagen, mich wundert jetzt nichts mehr, wenn ich Ihnen sage, dass ich durch so ein Wort, ich weiß nicht mehr genau, welches es da offenbar war, aber so ein ähnliches Wort, zum Glauben gekommen bin. Das müssen wir auch mal ertragen. Das müssen wir auch mal stehen lassen können, dass es ein schreckliches, furchtbares Gericht gibt für die Menschen, die die Anbetung Gottes verweigern. Natürlich dürfen wir, und das werden wir dann bei Kapitel 15 tun, diese Gerichte einordnen in den heilsgeschichtlichen Gesamtzusammenhang, den Gott mit dieser Welt vorhat. Aber wir müssen einfach einmal feststellen, hier sagt Gott, es gibt zwei Alternativen und die eine ist schrecklich und furchtbar, Qual und Pein von Zeitalter zu Zeitalter. Und wir sollten nicht immer gleich alles filtern und nivellieren. Das ist das Problem des neuzeitlichen Menschen, der sich so überlegen denkt über alle anderen Menschen. Im Mittelalter, ich sage nicht alle, aber im Mittelalter hat der Mensch doch noch vor Gott und seinem Gericht gezittert. Deswegen konnte er auch, als Luther das Licht des Evangeliums neu auf den Leuchter stellen durfte, es ist ein gnädiger, ein barmherziger Gott, ein Gott, der Sünden vergibt, ein Gott, der nicht ins Gericht führen will, ein Gott, der möchte, dass man sich zu ihm hinwendet, ein Gott, der uns nahe geworden ist in Christus. Das hatte deswegen auch so einen durchschlagenden Erfolg, weil die Menschen im Schnitt noch viel mehr gezittert haben vor dem Zorn und dem Gericht Gottes. Und der neuzeitliche Mensch lacht darüber, er spottet darüber, bis in die Gemeinden hinein, das wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Das muss alles wegerklärt werden, das muss alles nivelliert werden. Wir werden uns wundern. Wer heute Augen hat zum Sehen, der muss morgen sie nicht zum Weinen benutzen. Dann kommt nach der Seligpreisung, die wir am Schluss behandeln, in Vers 13 ein doppeltes Gerichtsbild. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal in diesem Text. Das Bild von der Getreideernte und von der Weinlese. Dann wollen wir uns auch noch mal kurz anschauen. Es sind beides Bilder, wie Gott Gericht übt. Und ich sah und siehe, Vers 14, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, für mich aus verschiedenen Gründen ein Engel. Weil er steht in einer Reihe von Engeln, man denkt ja eigentlich an den Menschensohn, denkt man ja gleich an Jesus. So ging mir es auch. Aber dann habe ich mich überzeugen lassen von den Argumenten, die angeführt werden, dass es sich hier nicht um den Menschensohn handelt. Und die Hauptargumente sind einfach, es kommt hier eine ganze Reihe von Engeln vor. Da liegt es nahe, dass auch dieser auf der Wolke ein Engel ist. Er wird nur gleich einem Menschensohn genannt, während es von Jesus heißt, er ist der Menschensohn. Und vor allem, der Hauptgrund vielleicht, er empfängt einen Befehl von einem anderen Engel. Das passt nicht zu unserem Herrn. Der befiehlt, aber er lässt sich nicht befehlen, schon gar nicht von irgendeinem Engel. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Ein Bild für das kommende Gericht in der letzten Zeit. Es ist interessant, was geschichtlich da alles draus gemacht wurde. Ich sage das immer wieder deswegen, weil ich damit auch zum Ausdruck bringen möchte, dass so gereifte, so auch im Grundtext zu Hause seiende gute Ausleger und Theologen zum Teil die dollsten Böcke geschossen haben. Und das sage ich nicht dann, um zu sagen, ja, aber wir wissen jetzt Bescheid. Sondern um zu zeigen, Mensch, gegenüber diesen Leuten bin ich doch ein kleines Lichtchen. Aber wenn es denen schon passiert ist, dass sie ihre Zeitverhältnisse hineingepresst haben in die Offenbarung und in andere prophetischen Schriften, wie viel mehr muss ich dann, der ich ja viel weniger Horizont habe, vorsichtig sein, nicht vorschnell die Verhältnisse meiner Zeit in die Offenbarung hineinzupressen. Deswegen darf man trotzdem etwas sagen, aber das mahnt mich immer wieder zur Vorsicht. Also diese Stelle hat Thomas Münzer, war übrigens ein ausgezeichneter Theologe zunächst, der aber dann eine ganz schräge Bahn gemacht hat. Diese Stelle hat Bauernführer Thomas Münzer auf sich bezogen und hat gesagt, Gott hat mich gemietet in seine Ernte, ich habe meine Sichel scharf gemacht. Er hat also so verstanden, er führt die unterdrückten Bauern und Leibeigenen an und sie wissen, wie es ausgegangen ist. Er wurde 1525 enthauptet. Aber die Ernte ist ein Bild auf das Gericht. Am Ende kommt wirkliche Gerechtigkeit. Ging es Ihnen auch schon manchmal so, dass Sie den Eindruck haben, bei irdischen Gerichtsverfahren, ich glaube mich laust der Affe, das gibt's doch gar nicht, jetzt kommt er damit davon. Gibt es denn keine Gerechtigkeit mehr? Und da tröstet mich der Gedanke, es wird der Tag kommen, wo alles offenbar wird und eine gerechte, ewige Ordnung eingeführt wird und alles in ein gerechtes Gericht kommt. Das ist schon mal positiv. Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit auf göttlichem Niveau, inklusive dem göttlichen Ausgleich über all die Unrechtsurteile, die in dieser Welt ergangen sind. Nach Matthäus 13 sagt der Herr, hört einmal her, ich sage es mit meinen Worten, Gott hat gesät in diese Welt und er will was wachsen lassen. Aber der Teufel, der Feind hat was dazwischen gesät. Weil die Jünger sagen, ja, das müssen wir schnell rausreißen. Sagt der Herr, nein, lasst beides zusammen wachsen. Und wenn die Zeit der Ernte da ist, das Gerichtsbild, ganz am Ende, ehe ich komme, dann wird das eine gesammelt zum Heil und das andere ins Feuer geworfen. Ein Bild auf das Gericht. Schauen wir uns noch das zweite Bild der Weinlese an. Da ist ein anderer Engel, der aus dem Tempel im Himmel kam, der hatte ein scharfes Winzermesser, Vers 18, und er kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Ach, der eine oder andere mal sagen, warum liest du uns das immer noch mal vor? Können wir uns doch sparen. Wissen Sie, ich habe das Verständnis, dass die Boten Gottes das Wort Gottes sagen sollen. Und zur Verkündigung des Wortes Gottes gehört auch, dass man das Wort Gottes verinnerlicht, immer wieder hört, aufnimmt und dann kritisch prüfen die Auslegung dazu. Und es macht mir große Not und große Sorge, dass viele Christen vom Wort heute wenig bis gar keine Ahnung mehr haben. Und deswegen will ich immer wieder das Wort in die Mitte stellen. Ich kann mich irren, ich kann gewaltig daneben liegen und das habe ich auch schon getan. Was musste ich mich schon korrigieren und ich werde mich auch weiter korrigieren müssen. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder das Wort Gottes auch in unser Leben lassen. Und jetzt tritt hier im Bild der Weinlese wieder ein Gerichtsbild vor uns. Also da jetzt in Nazareth waren, da haben ja Gläubige dieses Nazareth Village aufgebaut und da haben wir es so schön gesehen. Da gab es eine Weinkelter, eine Weinpresse und da der Ort ja nur 200, 300, 400 Leute hatte, war es sicherlich auch der Ort, wo Jesus zur Weinlese, war ja ein großes Fest und zum Pressen der Trauben war. Also die Vertiefung da und dann tritt man da barfuß, möglichst mit gewaschenen Füßen, wenn nicht, sind sie nachher gewaschen, ja. Oder zumindest sind sie von anderen befreit, rot sind sie dann wahrscheinlich, ja. Und dann fließt das hinunter. Dann fließt es hinunter. Das ist das Bild. Drastische Bilder, die das letzte Gericht Gottes, in denen der Zorn Gottes vollendet wird, im Gericht an den Gottesfeinden geschildert wird. Und das erinnert doch auch sehr stark an Joel 4. Da heißt es ja, dass ein Gericht im Tal Josaphat stattfinden wird. Und jetzt, Achtung, da wird es wieder ganz aktuell. Und das ist ja das Schöne, dass wir in einer Zeit leben, wo die ganzen Prophetien der letzten Zeit sich vor unseren Augen bald erfüllen. Denn da müssen Sie nur 3.000, 4.000, 5.000 Kilometer Richtung Nahen Osten blicken. Da erleben Sie, wie das alles ganz real inzwischen wird. Und da sagt uns Joel 4, was hier Offenbarung 14 nicht sagt, was denn der Gerichtsmaßstab sein wird, auch für die Völker, die gegen Gott sind. Und einer und vielleicht ein wesentlicher Maßstab für das Gericht ist das Verhalten der Völker gegenüber seinem Gottesvolk Israel. Natürlich auch, wie sie mit den Christen umgegangen sind, all die Dinge. Aber ein wesentlicher Maßstab ist, nach Joel 4, wie die Völker, die Nationen, die Heiden umgegangen sind mit Israel. Ich lese mal einige Passagen fragmentarisch aus Joel 4,1. In jenen Tagen, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes. Und jetzt Achtung, etwas später heißt dann, mein Land haben sie geteilt. Ja, und um was geht's denn auch hauptsächlich in Israel? Zwischen den Palästinensern und Israel und den Arabern und den islamischen Staaten. Es geht ums Land. Man muss ja schon ein bisschen schmunzeln. Bisher haben sie ja immer, wenn sie den Nahen Osten in den Nachrichten gezeigt haben, so rangezoomt, da hast du gedacht, Israel wäre so groß wie Kanada, ja? Und die müssten da jetzt ein kleines Eck abgeben. Aber jetzt, wo ja der Konflikt in Syrien und Ägypten ist, müssen sie ja mal so ganz total den Nahen Osten zeigen. Und da fällt immer auf, wie winzig klein dieses Ländchen ist. Und die sind scharf wie Rettich auf dieses Land. Sie haben mein Land geteilt, das war, das ist und das wird noch sein. Und nun sagt der Herr, Vers 7, siehe, ich will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Vers 13, und dann wird das genau aus der Offenbarung ausgeführt. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif, kommt, stampft, denn die Kelter ist voll, die Kelterkufen fließen über, denn groß ist ihre Bosheit. Also der Gerichtsmaßstab für die Völker ist, wie sie sich zu Israel stellen. Und das gilt auch für uns ein Stück weit. Wie hältst du es mit Israel, mit diesem Volk, mit diesem Land? Ein Ausleger sagt, so wie sie Israel ausgepresst haben, macht es jetzt Gott im Gericht mit ihnen. Und manchmal gibt es ja auch schon, bevor dieses letzte Gericht mit diesem Gerichtsmaßstab, der ja auch in Matthäus 25 bei Schafen und Böcken angeführt wird, da sind die einen ja total erstaunt, dass sie ins Reich der Himmel eingehen dürfen. Die wissen ja gar nicht, wie ihnen geschieht. Die wissen auch nichts von Jesus. Und die sagen, ja, wann haben wir dir? Und dann sagt ja Jesus, was ihr einem meiner Geringsten getan, das habt ihr mir getan. Und die Geringsten, das ist sicherlich auch, vielleicht sogar hauptsächlich, das Volk Israel. Auch wenn es noch im Fleisch ist, auch wenn es noch so sündig ist. Und es gab aber auch immer wieder in der Geschichte schon vorzeitige Gerichte. Denken Sie nur an die Nazi-Diktatur und wie dann am 16. Oktober 1946 am Ende des Nürnberger Prozesses über die noch verbliebenen Nazi-Führer die 10 Söhne Hamanns aus dem Esterbuch gehängt wurden. Eigentlich waren es ja 11, aber Göring, der Reichsmarschall, hat sich seinem Erhängen entzogen durch eine Zyankali-Kapsel, die in seine Zelle geschmuggelt wurde, und er war dann tot. Aber 10 wurden gehängt, unter anderem auch Julius Streicher, der das Propagandablatt herausgegeben hat. Und er hat ausgerufen, in Anklang auch in das Buch Esther. Im Buch Esther, da gab es ja auch einen Mordanschlag und einen Vernichtungswillen gegen das jüdische Volk. Und Gott hat es ja dann verhindert und es kam zur Katastrophe für die Feinde. Buch Esther. Und so ruft Julius Streicher aus am 16.10.1946, am Galgen stehend, Purim 1946. Nun wollen wir uns aber noch dem 13. Vers zuwenden. Und wir sind völlig erstaunt, mitten in dieser ganzen Engelbotschaftslinie, inmitten dieser ganzen Gerichtsprophetien, eine Seligpreisung. Die darf doch da gar nicht hin. Die gehört in die Bergpredigt oder sonst anders hin. Die gehört doch nicht in die Offenbarung. Wir sind erstaunt, es gibt 7 Seligpreisungen in der Offenbarung. Und eine haben wir jetzt vor uns liegen. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Und es ist interessant, in dieser Passage sagt der Herr ausdrücklich, schreibe. Also wir haben ja das Inspirationswunder bei der Entstehung der Heiligen Schrift. Ist nicht diktiert wie der Koran, aber es gibt ganz einzelne Passagen in der Schrift, wo Gott wortwörtlich in die Feder diktieren lässt oder diktiert. Hier ist so eine Stelle, das ist wichtig, das ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, wahrscheinlich der Herr selber, schreibe, Diktat. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Die Genfer Neue Übersetzung hat, glücklich zu nennen sind die, die dem Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben. Das gilt von jetzt an mehr als je zuvor. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und da haben wir wieder die Alternativen, die Gott in das Leben eines Menschen legt. Man kommt nicht entscheidungslos durch. Man kommt nicht entscheidungslos durch. Heute nicht und in der Endzeit sowieso nicht. Und da sagt der Herr ganz klar, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du marschierst in dieser antichristlichen Welt und in der Anbetung des Tieres und all den Dingen einfach mit. Dann bedeutet das, dass du ihn, solange du noch auf Erden lebst, vielleicht ein recht angenehmes Leben hast. Die Vorzüge des antichristlichen Staatssystems genießen darfst, aber anschließend äonenlange Pein. Oder du verweigerst das, wendest dich Gott zu, ehrst Gott, bist treu, hält sie an Jesus. Dann kann es dir in dieser Zeit passieren, dass sie dir das Existenzminimum entziehen, dass sie dich verfolgen. Dann kann es dir passieren, dass du umkommst durch die endzeitliche Guillotine. Aber glückselig bist du. Das sind die Alternativen. Und diese Glückseligkeit, das müssen wir auch mal deutlich sehen, das ist uns so ein bisschen verloren gegangen. Wir sind viel zu sehr diesseits bezogen. Dass eine wunderbare Möglichkeit für die Menschen dann aber auch schon heute besteht, zu wissen, glückselig zu sein, das hier ist nicht das Letzte. Das ist hier alles nur Durchgang. Und wenn ich zu Jesus gehöre, darf ich glückselig sein. Ich gehe ein in die Welt des Lichtes, in die Welt Gottes. Ich darf beim Herrn sein. Und da heißt es so schön, und das mag uns zunächst irritieren als echte Protestanten, weil da plötzlich die Werke auftauchen, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke, man müsste jetzt auslegend sagen, ihre Glaubenswerke folgen ihnen nach. Dort am Himmel sind sie am Ziel, dort endet aller Kampf und Streit. Die Erlösten ruhen von ihrer Mühsal, haben Gottes Frieden und vollendete Gottes Ruhe. Vor kurzer Zeit war ich in Leipzig, zum ersten Mal in meinem Leben. Dort ein paar Bibelstunden gehabt bei den Diakonissen und da habe ich natürlich auch Leipzig besucht. Die Thomaskirche, die Nikolaikirche. Nikolaikirche, da ging ja die Demokratiebewegung, da war eine der Quellen und eine der Grundbewegungen, dass die DDR gefallen ist. Nikolaikirche und Montagsdemonstration. Aber in der Thomaskirche, da ist Johann Sebastian Bach begraben, noch nicht so lange. Erst nach dem Krieg wurde ihm dort ein Grab hergerichtet. 1948 wurde er dann, und da erzählen die Chronisten so ein bisschen, der Maurermeister, der das Grab mauern musste, der ist mit so einer Art Karre mit dem Sarg von Bach durch Leipzig marschiert, einfach so, ja, am helllichten Tag, und hat dann beim Superintendenten geklingelt und hat gesagt, Tag, Herr Superintendent, ich bringe Ihnen einen Bach. Und seitdem liegt Bach im Thomas, in der Thomaskirche beerdigt. Und im Nebenraum wird da eine interessante Begebenheit geschildert, die hineingehört auch in unseren Text. Bach hatte einen Seelsorger, fast die ganze Familie Bach. Es war der Superintendent Weise. Er war schwer krank und lag im Sterben und Bach hat ihn besucht. Und er lässt sich eben schildern, wie es ihm geht und so weiter. Aber der Mann, der hat hier schon sozusagen ein Stück weit abgeschlossen. Der ist schon halb drüben. Und mehr zu Gott als zu Bach sagt er, es ist genug, Herr. Wenn es dir gefällt, so spanne mich doch aus. Ich fahre sicher hin mit Frieden. Meine große Jammer bleibt danieden. Es ist genug. Das hat Bach dann vertont. Bachwerke Verzeichnis 60 in dieser Kantate, O Ewigkeit, du Donnerwort. Und er lässt dort eben mit den Worten von Jakob auf dem Sterbebett, 1. Mose 49, Vers 18, sagen, Herr, ich warte auf dein Heil. Und in dieser Kantate kommt dann die Antwort immer wieder mit unserem Vers. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Und das gilt nicht nur in der Endzeit. Das gilt bereits hier und heute. Glückselig sind die, die in dem Herrn sind und dann auch in dem Herrn sterben. Wer im Herrn sterben will, muss vorher im Herrn leben. Wer richtig ankommen will, muss richtig einsteigen. Vielleicht haben Sie das auch vor einigen Wochen verfolgt, eine Zeitungsmeldung, ein Paar aus USA möchte einen Missionar in Senegal besuchen. Und sie buchen diese Reise über irgendeine europäische Stadt mit Turkish Airlines telefonisch und wollten eigentlich als Endziel nach Dakar im Senegal. Aber irgendein Versäumnis und irgendein Fehler im Reisebüro in Amerika von Turkish Airlines haben die einen Flug vermittelt und ausgestellt über Europa nach Dakar in Bangladesch. Aber die waren so müde nach diesem ersten transatlantischen Flug, dass sie gar nicht richtig registriert haben, in was für eine Maschine sie da jetzt verfrachtet werden, ja. Und irgendwann sind sie aufgewacht und wunderten sich auch schon, so wenig afrikanisch aussehende Menschen und so viel Asiaten, das ist ja seltsam. Und als dann, manchmal kommt er dann in den Flugzeug, in die Karte, wo man gerade ist, da dämmert es ihnen, wir sind ja 11.000 Kilometer entfernt auf einem ganz anderen Kontinent. Man muss richtig einsteigen, um richtig anzukommen. Wer in Jesus ist, der kann selig im Jesus, im Herrn sterben. Sonst nicht. Das ist eine wunderbare Hoffnung. Und diesen Trost dürfen wir weitergeben, dürfen wir weiter sagen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist kein billiger Jenseitstrost, das ist die Grundbotschaft des Heils und der Hoffnung, die wir Menschen sagen dürfen, die wir leben dürfen und die wir uns selber immer wieder zusprechen müssen und die wir uns vor Augen stellen dürfen. Vor einiger Zeit haben wir mehrere Seminare parallel gehabt. Und da ist ja manchmal, die Leute wissen nicht richtig, wo ihr Seminar ist. Und dann gibt es noch Gäste von außen, die auch in irgendein Seminar wollen. Es war kurz vor 7:30. Ich war mit meiner Gruppe im Seminarraum 2. Da stürmt jemand herein und er wollte ein Seminar über den Himmel. Aber er sagte abgekürzt einfach mal die Zeit, wo geht's in den Himmel? Wo geht's in den Himmel? Ich sagte, ja, da hinten geht's in den Himmel. Er ist, glaube ich, gut angekommen. Also im Seminar. Und ich glaube, er kommt auch gut im Himmel an. Weil ich weiß, er hat ein Herz für Jesus. Das dürfen wir Menschen sagen. Wo geht's in den Himmel? Wo gibt's in dieser kalten, lieblosen Welt ohne Hoffnung eine Hoffnung, die über dieses Diesseits hinausgeht? Und Paulus jubiliert richtig über diesen Trost. Er hat diese Glückseligkeit verinnerlicht. Er weiß, Sterben ist Heimgehen, Eingehen ins Licht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist der Tod dein Stachel? So heißt es in 1. Korinther 15, Vers 53. Damit lässt sich's leben. Und damit lässt sie sterben. Heute und hier und zu allen Zeiten und dann auch in der letzten Zeit. Sir Walter Raleigh wurde ja auch aufs Schafott geführt. Er war eigentlich ein angesehener Admiral unter Elisabeth I., aber unter dem nächsten Herrscher ist er dann zu Unrecht angeklagt worden, hat 13 Jahre im Tower in London verbracht. Dann haben sie ihn nochmal für eine Expedition und sein Fachwissen gebraucht. Ist aber schief gegangen und dann haben sie das Todesurteil vollstreckt. Und als er so mit erhobenem Haupt, ein sehr gebildeter, ein sehr feiner Mann, aufs Schafott zumarschiert und dort oben angekommen ist und sich dann hinkniet und den Kopf hineinlegt, da meint dann der Scharfrichter, ob er gut liegt. Also er meint den Kopf. Da antwortet ihm Raleigh, es ist einerlei, mein Freund, wie der Kopf liegt, da es mit meiner Seele gut steht. Selige sterben. Wissen Sie, und dann diesen letzten Schritt müssen wir machen. Diesen letzten Schritt, der jetzt kommt, den müssen wir noch machen. Warum sagt der Herr das so mitten hinein? Das ist eine wunderbare Botschaft, aber was hat die in Offenbarung 14, Vers 13 zu suchen? Was hat sie zu suchen inmitten der Zornschalen oder kurz vor den Zornschalen? Was hat sie zu suchen inmitten der apokalyptischen Gerichte? Weil kein Mensch ohne Hoffnung leben und bestehen kann in dieser Welt. Und deswegen sagt Jesus, Stimme vom Himmel, schreibe, das brauchen meine Leute jetzt unbedingt, das musst du ihnen sagen. Glückselig sind die, die im Herrn sterben von nun an. Sag ihnen das. Schreib's nieder, sie müssen es wissen. Man kann in schwierigen Verhältnissen nicht durchkommen, nicht durchhalten, wenn man nicht Hoffnung hat. Man sagt ja in der Welt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein Mensch, der keine Hoffnung mehr hat, der gibt sie auf. Aber eine lebendige Hoffnung, die macht Mut, die lässt durch, wenn man weiß, es ist irgendwann Licht am Ende des Tunnels. Und deswegen müssen wir das wieder neu uns auch in die Herzen sagen und in der Kanzel groß machen, wo es hingeht und was für eine herrliche Zukunft wir haben. Wir müssen über diese Dinge reden. Es ist schön, wenn man dann mal so am Boden liegt und sich dann mal wieder Offenbarung 21 vornimmt oder Offenbarung 4 oder all die wunderbaren Zusagen. Ich denke an den einen Verkündiger, der die Nachricht bekommen hat, es geht mit dem irdischen Leben bei dir jetzt zu Ende. Und er war auch traurig. Er hat ihn schwer zu schaffen gemacht, ist ja klar. Aber dann hat er gesagt, habe ich angefangen, mich mit all den wunderbaren Zusagen und Verheißungsgütern zu beschäftigen, die Jesus, die der Vater uns zugesprochen hat. Und da wollte ich heimgehen. Da wollte ich heimgehen. Und dieser Tage habe ich eine Mail von jemandem bekommen, der hat gesagt, betet nicht, dass ich hier durchkomme, ich will heim. Glückselig sind die, die im Herrn sterben. Und wenn das wieder neu mehr unsere Herzen ergreift, dann haben wir auch Kraft für dieses Leben. Man kann in Schwierigkeiten, in Nöten nicht durchkommen, wenn man keine lebendige Hoffnung hat. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Hoffnung und konkreten Glaubensleben und Treue. Das ist unser Ansporn, das ist unsere Kraft, das ist, was uns Mut macht. Ich bin manchmal frustriert. Ja, stellen Sie sich vor, man kann auch auf der La Höhe frustriert sein. Man muss mich selber ermahnen, sage ich, warum machst du das? Ich möchte es, ob es immer so laut alles ist, das ist eine andere Sache, aber ich möchte es für den Herrn machen. Und es geht einer Herrlichen zu, und ich möchte nicht auf bestimmte Dinge achten, sondern dass Gott mitarbeiten lässt an ewigen Heil und an den Seelen, die ich in der Herrlichkeit sehen werde. Und wenn es nur ein bisschen ist, und das ist oft mein Gebet, sage, Herr, dass doch ein bisschen auch dabei rauskommt. Verstehen Sie das? Und Paulus kann sogar sagen zu den Thessalonichern, hört er mal her, ihr seid unsere Hoffnung, ihr seid unser Kranz, da wird man alles mal sehen. Wer nur auf dieses Leben setzt, kann in diesem Leben im Glauben nicht bestehen. Glückselig sind die, die in dem Herrn sterben, von nun an. Jim Elliot, ein US-Missionar, und damit will ich schließen, er wirkte in Ecuador und wurde 56 mit 29 Jahren von Indianern getötet. Da sagt, lebe jeden Tag so, als ob des Menschensohn vor der Tür stünde. Und an anderer Stelle sagt er, und das müssen Sie sich mal vorstellen, mit 29, nur das eine weiß ich, dass mein Leben voll ist. Es ist Zeit zu sterben, denn ich habe alles gehabt. Ich bin bereit, vor Jesus hinzutreten. Du auch? Selig sind, die in dem Herrn sind. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Amen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Lieber himmlischer Vater, was ist das für eine wunderbare Hoffnung, die du uns immer wieder neu zurufen lässt, die du niederschreiben lassen hast, die du versuchst, auf verschiedene Weise uns ins Herz hineinzusprechen, wie gut wir dran sind, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich haben dürfen, dass wir an dich glauben dürfen. Und wir danken dir auch für die wunderbare Hoffnung der Herrlichkeit, die in uns ist. Und dass du uns schon angezahlt hast, aber dass das volle Heil und die volle Auszahlung noch aussteht. Und uns schenkt doch auch, dass wir mehr durchdrungen sind von dieser Hoffnung. Dass wir das mehr verkündigen, mehr ausstrahlen und dass unser Alltagsleben auch mehr davon geprägt ist, dass wir auch uns erheben dürfen durch die Warte des Geistes über das, was uns gerade so beschäftigt. Und dass wir etwas verspüren dürfen von dieser Glückseligkeit, von diesem Geborgensein, von diesem in dir sein. Und du weißt um die in unserer Mitte in Kampf und Streit und Auseinandersetzungen und anderen Dingen sind und Verhältnissen, die sie niederdrücken. Und wie der Blick meistens nach unten statt nach oben geht, meistens in den Kampf hinein, meistens ans Gegenüber statt nach oben. Ach, schenkt das doch, dass der befreiende Blick immer wieder zu dir geht. Es geht dir entgegen. Glücklich sind die, die in dir sind. Ach, sind wir froh, dass wir dich haben. Von Herzen froh. Für uns und für die ganze Welt. Und so wollen wir uns ganz bewusst vor dir beugen, dich ehren, deinen Namen erheben, dich rühmen und bekennen, du bist ein wunderbarer Gott. Wo ist solch ein Gott wie du? Amen.